Hallihallo und Hallöchen, ihr Lieben da draußen, zur Ausgabe Nummer 43 von Behind the Story. Auch heute habe ich wieder das große Glück, mit einem faszinierenden Gast seine eigene Lebens-, Klammer auf, Helden-, Klammer zu, Reise zu beleuchten. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch heute, denn die Person, die mir jetzt schon gegenüber sitzt und die ihr gleich kennenlernt, die habe ich selbst erst vor ein paar Wochen kennengelernt in Berlin auf einer Konferenz. Und da haben wir uns gleich sehr gut verstanden, haben uns toll ausgetauscht. Und sie war sogar spontan, wenn ihr Lust habt, in einem, ich glaube, 2 oder 3 Folgen vorher hatten wir so eine On-Tour-Version mit 5 Leuten. Und da war die Pune, die nämlich heute mein Gast ist, auch schon dabei. Und da war sie sehr spontan und da habe ich gesagt, du hast so eine tolle Lebensgeschichte, komm doch mal zu mir in die Langform. Und dann hat sie auch da wieder gesagt, natürlich, mache ich gerne. Und jetzt sitzt sie heute hier und ist mein Gast und ich freue mich sehr. Die Pune ist eine Online-Marketing-Expertin, die eine ganz bewegte Vita hat. Das werden wir gleich beleuchten. Sie hat eigentlich was ganz anderes studiert, kommt auch ursprünglich aus Persien, aus dem Iran. Auch da werden wir drüber reden. Und ist eine ganz tolle Persönlichkeit, die auch eine ganz fundierte Meinung zum Online-Marketing hat, aber auch zu vielen anderen Themen. Und deswegen, ja, würde ich sagen, ich will gar nicht lange Sie vorstellen. Das werden wir alles jetzt im Gespräch erarbeiten sozusagen und diskutieren und sage ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Pune, hier bei Behind the Story. Herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer.
Hallo, grüßt euch.
Geht's dir gut?
Ja, sehr gut. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich auch, heute dabei zu sein.
Ja, die aufmerksamen Hörer, und ich habe sehr, sehr viele Stammhörer, das freut mich immer wieder, weil ich immer von den gleichen Menschen wieder ein Feedback bekomme. Da freue ich mich. Und ganz viele Menschen haben jetzt etwas bemerkt, was Ersthörer oder du vielleicht nicht bemerkt hast. Ich habe dich nicht komplett vorgestellt, und zwar deswegen, weil ich ein bisschen scheue mich davor, deinen Nachnamen korrekt oder falsch auszusprechen. Ich habe in Berlin auf der Konferenz, auf der wir uns kennengelernt haben, gelernt, dass man deinen Vornamen Pune ausspricht.
Ganz genau.
Aber sag du doch einfach mal, wie man deinen Nachnamen ausspricht, bitte.
Also, ich heiße Pune Purabedin, komme aus Nordiran.
Genau. Purabedin. Also eigentlich genau, wie es da steht.
Genau, ne? Wie man schreibt. Ganz genau.
Gar nicht so schwer.
Nein.
wer hätte das gedacht?
Ja, wer hätte das gedacht?
Ja, meine liebe Pune, wir haben uns ja im Kontext von Online-Marketing und auf der SEO Campix Extreme kennengelernt und uns da mit den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ausgetauscht. Und ich hatte in dieser Kurzversion des Podcasts direkt den Eindruck, dass du eine sehr bewegte und sehr interessante und sehr spannende Vita hast. Und natürlich, wenn man in diesen Zeiten, wir nehmen ja im Frühsommer 2026 auf, wo wir alle wissen, dass leider in der Region, aus der du kommst, gerade ein Krieg herrscht, dann werden wir auch in dieser Version heute nicht drum herum kommen, da ein bisschen drüber zu reden. Normalerweise halte ich Tagespolitik oder generell Tagesgeschehen aus den Podcast raus. Aber in dem Fall finde ich sogar gut, dass man auch mal eine Meinung von jemandem bekommt, wenn du natürlich nur magst, der sozusagen indirekt auch betroffen ist. Ja, wir gucken ja alle als Europäer von außen drauf. Mhm. Können wir gerne auch mal ein bisschen drüber reden. Aber auch in dieser Version stehst eigentlich du im Mittelpunkt. Denn du bist heute die Heldin dieser Heldenreise deines Lebens. Und da werden wir ein bisschen drauf schauen. Und die Heldenreise beginnt immer in der gewohnten Welt des Mangels. Das heißt sozusagen in der Kindheit. Mhm. Und jetzt finde ich das super, super spannend, dich mal zu fragen. Du bist ja im Iran geboren und aufgewachsen, glaube ich, ne?
Ganz genau.
Nimm uns doch da mal mit, vielleicht so in die ersten 10 Lebensjahre. Wo bist du aufgewachsen? Wo war das ungefähr? Im Iran, also ich glaube im Norden und so weiter. Erzähl uns das doch mal bitte.
Ja, ganz gerne. Also ich bin in Langarut, bin ich zur Welt gekommen. Das ist in Nordiran, wo die Kaspische Meer ist. Und da habe ich dann mit meinen Eltern und die ganze Familie von meinem Vater haben wir denn in diesem Stadt gewohnt. Also mein Vater kommt aus Langarut. Von daher haben wir dann halt da die ersten 16 Jahre meines Lebens haben wir dort gewohnt. Und danach sind wir nach eine andere Stadt gezogen, Razvin. Das ist in die Nähe von Teheran. Kann ich auch dann vielleicht kurz erzählen, wenn es dann halt dahin kommt, warum wir es dann dahin gezogen haben. Aber genau, ich habe dann auch noch 3 Geschwister. Eine Schwester, die halt später leider gestorben ist. Und zwei Brüder habe ich und ich bin die Älteste.
Mhm. Genau. Und von deiner Familie sind, welche Teile sind hier oder welche, also leben deine Eltern noch?
Genau, also meine Mutter lebt noch und sie wohnt auch in Deutschland, also in Bergisch Gladbach, wo ich auch jetzt gerade wohne. Und sogar bei mir im Haus seit ungefähr einem Jahr und habe dann zwei Brüder, die auch in Köln wohnen.
Also seid ihr schon mit der Familie sozusagen nach Europa migriert?
Ja, nicht alles zusammen, aber nacheinander, genau. Also mein Bruder war dann der Erste, der nach Europa gekommen ist und danach bin ich mit meinem Mann dann hierher gekommen. Und meine Mutter ist aber erst seit ungefähr 14 Jahren in Deutschland.
Ja, okay.
Genau.
Jetzt bist du ja noch relativ neu in meinem Kosmos, deswegen gehe ich davon aus, du kennst sozusagen diesen Podcast noch nicht so tief. Und deswegen noch mal kurz zur Erklärung. Ich versuche ja immer so am Anfang ein bisschen rauszuarbeiten, zum Beispiel, welche Berufe oder welche Aufgaben hatten deine Eltern oder deine Geschwister. Und zwar mit dem Hintergrund, weil wir ja am Ende oder über die Zeit des Podcasts heute so ein bisschen dein Leben rausarbeiten wollen und aber auch den Menschen draußen, und deswegen hören die zu, an der einen oder anderen Weggabelung deines Lebens, da wo du Entscheidungen getroffen hast oder auch deine Eltern Entscheidungen getroffen haben, sozusagen mal deine Perspektive mitzugeben. Warum hast du das gemacht? Wie können die selber davon lernen und so weiter? Darum geht es ja bei einer Heldenreise. Und deswegen würde ich dich einfach mal bitten, so kurz zu beschreiben, wie, also was hatte dein Vater für einen Beruf? Wie ist das so im Iran? Also ich frage bei dir ein bisschen länger heute. Ich sehe es mir bitte nach, aber ich finde es so spannend.
Alles gut.
Wir haben natürlich, ich hatte bisher immer Gäste, die aus Europa kamen, sage ich mal, im weitesten Sinn. Österreich, Schweiz, Deutschland. Spanien hatten wir auch schon. Ich hatte auch schon einen Gast aus Zypern. Liebe Grüße an den Jörg Scholler. Aber grundsätzlich sind das natürlich Menschen, die nicht in Persien aufgewachsen sind. Und jetzt wäre so mal die Frage, du kennst ja jetzt, bist ja lange hier, sprichst perfekt Deutsch, bist voll integriert. Du kennst ja auch wie das Leben, wie Kinder hier aufwachsen mit Kindergarten, Schule und so weiter. Wie ist denn das im Iran? War das vergleichbar? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, ungefähr. Also also mein Vater war Bankkaufmann, war Leiter von zwei Bundesländern, von mehreren Filialen von Banken. Und meine Mutter war Schuldirektorin, Grundschuldirektorin. Sie war auch dann Erstklässler, also Lehrerin von erster Klasse. Und sie hat das geliebt, ihren Job. Und ich bin dann halt aufgewachsen in einer Familie, die halt beide Elternteil zur Arbeit gegangen sind, tagsüber. Und wir haben dann immer ein Kindermädchen zu Hause gehabt, die auch auf uns aufgepasst hat. Wir sind aber auch in Iran im Kindergarten gegangen. Ich wurde mit 4 Jahre alt, weil meine Mutter damals die Erstklässlerlehrerin war, durfte ich dann halt als Schülerin bei meiner Mutter anfangen, weil mir Kindergarten
hat dich unterfordert sozusagen.
Ja, fast, genau, langweilig war. Und ich durfte dann halt in die Klasse so einfach lernen, genau. Und zwei Jahre hintereinander war ich dann in Cluster von meiner Mutter, aber sehr ernst war meine Mutter zu mir, also hat mich nicht so einfach vorteilhaft behandelt, sondern einfach wie eine normale Schülerin. Und drittes Jahr bin ich dann tatsächlich in eine andere Schule gegangen, wieder die erste Klasse, aber ich konnte ja alles auswendig. Aber meine Mutter wollte, dass ich unbedingt woanders die richtige erste Klasse besuche, damit ich dann wie ein normales, fremdes Kind behandelt werde.
Genau. Ja, ja.
Ja, da ist dann, in Iran ist das dann halt 5 Jahre Grundschule, 3 Jahre mittlere Schule und 4 Jahre dann Gymnasium. Dann bin ich aber auch dann halt Gymnasium, dahin habe ich dann geschafft und Abitur gemacht im Iran.
Mhm. Und wenn jetzt die Eltern beide berufstätig waren und du noch so klein, deine Geschwister auch, wie war da die Betreuung? Also sie hatte ein Kindermädchen, hast du gesagt? War auch Oma, Opa oder
wie war das? Ja, Oma, Opa haben wir auch, aber Oma, Opa in Iran sind nicht so ja immer zuständig für die Enkelkinder. Eher hat man entweder jemand, der halt immer zu Hause wohnt als Kindermädchen. Also Kindermädchen war ja eigentlich eine Dame, die bei uns auch dann halt tagsüber zuständig war für uns, hat auch ein bisschen Haushalt gemacht und auf uns aufgepasst. Aber wie gesagt, wir waren ja nicht ständig zu Hause. Also meine Geschwister sind auch dann später haben den Kindergarten gegangen und Schule. Aber als wir klein waren, haben wir tatsächlich Betreuung gehabt. Im Iran gibt es ja nicht diese Elternteil nach Geburt dürfen so lange zu Hause bleiben. Die dürfen nur 6 Wochen zu Hause bleiben. Danach müssen sie arbeiten gehen.
Also diese Elternzeit, die es heute bei uns gibt. Ne?
Ganz genau, gibt es nicht im Iran. So in diese Länge.
Wenn du jetzt sagst, du warst 3 Jahre bei deiner Mutter in der ersten Klasse, natürlich
2 Jahre.
Kann man sich gut vorstellen, das war ziemlich langweilig im zweiten Jahr dann. Jetzt gehst du in eine andere Schule, wie war der Wechsel für dich so? War das einfach?
Ja, also ich hatte super tolle Lehrerin gehabt in einer anderen Schule. Im Vergleich zu meiner Mutter, sie war ja sehr ernst zu mir. Vor allem, ich durfte wirklich nicht diese Mutter-Kind-Beziehung zu meiner Mutter in die Schule haben, sondern ich war wie ein anderer Schüler. So, ich war sogar eine Woche krank und habe ich dann einen Unterricht verpasst in damals Persisch. Und danach gab es dann Diktat und ich nicht dann eine super Note bekommen. Und ich habe wirklich sie darum gebeten, dass diese Note nicht in der Klassenbuch einzutragen.
Wird, ja.
Genau. Sie hat gesagt, nein, das ist wie alle anderen Kinder. Das
also sie war sehr, sehr professionell in ihrem
sehr
Beruf.
Sehr professionell.
So. Ist das was auf dich abgefärbt hat? Also ich habe dich ja kennengelernt und was der Ruf, der dir so vorher eilt, ich frage ja dann immer auch so ein bisschen die Menschen, das ist ja auch, dass du sehr professionell bist in dem, was du machst.
Ich bin auch, ich bin ein Perfektionist, wenn man so sagen darf. Und ich versuche auch sehr professionell zu sein, auch nicht immer sehr emotional, einfach mich äußern, sondern ich bin auch als Mutterrolle bin ich auch sehr ernst gewesen zu meinen Kindern. Daher,
okay, also hat sich das so ein bisschen vererbt.
Ja, glaube ich.
Jetzt letzte Frage zu dem Komplex. Wenn du sagst Bankdirektor und Lehrerin, wie ist es so von der Sozialisierung im Iran? Dann ist das schon obere Mittelschicht, ist das Oberschicht? Wo würdest du das einsortieren?
Also Bankkaufmann war das damals sehr, sehr gut, besonders als vor dieser Revolution hat mein Vater dann später uns erzählt, dass sie so viel Gehalt bekommen haben, dass sie halt Urlaubstage sich gewünscht haben, also mehr Urlaubstage, damit sie das Geld ausgeben können. Also es war sehr, sehr gut.
Also eine Luxusposition.
Genau, also Bankkaufmann hatte sehr gut. Also mein Vater hat sehr, sehr gut verdient. Meine Mutter hat aber auch entsprechend gut verdient. Von daher, also ich kenne, also wir haben sehr, sehr gut gelebt im Iran. Wir konnten uns sehr viel leisten. Wir haben auch sehr viel gereist. Mein Vater war immer derjenige, die halt jeden Brückentag genutzt hat und wir durften dann halt 2 Tage, 3 Tage immer wegfahren. Von daher, ich habe sehr gut gelebt, sehr gut gegessen, sehr viel Reisen, gereist habe ich mit meinen Eltern. Sehr gute Kindheit gehabt.
Jetzt gibt es ja, wenn man, weil du hast das eben kurz erwähnt und wie gesagt, mache ja keinen politischen Podcast, trotzdem interessiert mich mal, du hast die Revolution erwähnt und es war ja für vielleicht die Jüngeren oder die Menschen, die sich nicht so mit beschäftigen, da war ja der Schah an Regime vorher sozusagen, der sehr demokratisch, sehr westlich orientiert war. Und dann kam ja sozusagen das Mullah-Regime oder wie man das auch immer nennen will.
Leider ja.
Die jetzt auch noch sozusagen ja die Regierung stellen da oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Ich bin ja kein Politiker, ich kann mich da nicht so ausdrücken. Was mich mal interessieren würde, wäre, und ich kenne es wirklich nur sehr, sehr rudimentär aus eben Filmen, aus der Literatur und so weiter. Aber es gab ja so Menschen, die sehr, ich sag mal, sehr linientreu waren, also sehr im Schah-Regime sehr eng verankert sozusagen. Die hatten nachher enorme Nachteile beim Mullah-Regime oder umgekehrt. Und deine Eltern sind aber sozusagen durch beide, also sie waren eher neutral. Sehe ich das richtig? Oder?
Ja, obwohl wir auch dann halt, ja, ich würde jetzt nicht sagen Anhänger von Schar, weil wir so eng Beziehung haben wir ja nicht gehabt, aber wir sind schon halt, ja, würde ich sagen, ein Fan von Königreich Regime oder beziehungsweise Schar hat ja sehr, sehr gute Werte, also für Iran und für iranische Leute geschafft im Vergleich zu, also weltweit, ne? Auch die Frauen durften zum ersten Mal zum Beispiel zur Wahl dann halt hingehen. Na, das hat dann Shah, also damals der Vater von jetzige unser aktuelle Shah Sohn, die wir dann halt auch uns wünschen, dass er dann halt in dieses Regime wechseln, vielleicht das Macht unternimmt, also übernimmt. Aber ja, das war ja Shah war eigentlich, glaube ich, damals ein sehr, sehr guter Führer für Iran. Aber
So, jetzt möchte
meine Eltern waren eher nicht jetzt, also ein
Ja.
bisschen neutraler, genau.
Ja, okay. Jetzt möchte ich noch mal zurück zur kleinen Pune. Du bist jetzt, sagen wir mal, 6, 7, 8, keine Ahnung, ist auch egal, weil du kannst mit deinen Eltern in Urlaub fahren, ihr habt ein relativ privilegiertes Leben. Du hast eine gute Schulausbildung, also euch geht es eigentlich richtig gut. Und soweit ich weiß und du mir auch erzählt hast und ich auch im Fernsehen immer wieder sehe, ist der Iran ja auch ein wunderschönes Land.
Sehr.
Also schon ein toller Ort auch, um zu leben. Wenn du jetzt mal so zurückdenkst an deine allerersten Lebensjahre und da, wo du noch oder du dir selbst schon bewusst warst, also wo das Selbstbewusstsein anfängt, das ist meistens so mit 6, 7, 8, so je nachdem, ne? Gibt's irgendeinen Moment, gibt's irgendeinen Geruch, gibt's irgendein Bild, von dem du sagst, das macht mich heute noch glücklich, wenn ich dran denke?
Ja. Also, wie du sagst, ich bin auch aktuell sehr selbstbewusst und diese selbstbewusste halt Persönlichkeit danke ich meinen Eltern, besonders auch mein Vater. Der hat dann halt mich dahin gefordert, dass man dann auch als Frau sehr, sehr selbstbewusst sein soll. Wir haben im Iran tatsächlich eine Villa gehabt am Strand, dass wir immer 3 Monate im Sommer hingezogen. Und da waren wir dann jeden Tag am Strand, von morgens bis abends. Meine Tante und also 2 Tanten und ein Onkel haben auch in selbe Straße gelebt am Strand, wo wir auch gelebt haben. Und das war von morgens bis abends Action mit Cousine, Cousin und Familie. Und meine Mutter und mein Vater sind ja zur Arbeit gefahren. Meine Mutter nur dreimal oder zweimal pro Woche im Sommer, weil das ja Schule aus war. Trotzdem musste sie als Schuldirektorin dahin. Und das Bild mit Meer und ja, Sand und Sonnenuntergang am Meer, das ist immer noch für mich ein Highlight, das ich auch sehr, sehr aktuell immer noch liebe und das mich in meine Kindheit halt erinnert und
Das
ja.
heißt, wenn du die Augen schließt und mal so ganz für dich bist und einen Moment Ruhe hast und du machst die Augen zu, bist du am Meer im Iran,
Immer.
siehst
Ich
die
bin immer
Wellen.
mehr.
Ja, schön.
Ja, sehr.
Okay. Gut, jetzt ging es ja dann weiter. Also du hast gesagt, 5 Jahre Grundschule, glaube ich, 3 Jahre Mittelschule.
Ganz genau.
Das heißt, das ist ja dann so das Alter, da sind die Mädchen so 10, 11, 12. War, und jetzt musst du mir bitte nachsehen, das ist jetzt sehr unhöflich, die Frage.
Ist
Ich
gut.
sag's gleich vorneweg. Aber war diese Revolution, war ja quasi vorher, ne?
Ganz genau. Ich war schon nur
Also,
3, 4 Jahre
weil ich wusste
alt.
jetzt ehrlich gesagt nicht, es war, glaube ich, Ende der 70er Jahre oder
Ganz
so, ne?
genau, ganz genau.
Ja, also wusste ich jetzt nicht ganz genau einzuordnen, sorry dafür. Aber so, das war jetzt sozusagen schon Mullah-Regime. Ihr hattet aber immer noch die Privilegien, also ihr konntet noch solche Dinge tun.
Ja, also am Anfang war ja nicht so streng wie die Jahre danach. Am Anfang war ja, bis das halt die Mullah-Regime Fuß gefasst haben, war das viel lockerer alles. Und natürlich als Kind bekommt man ja nicht so viel mit, wie das ist. Aber in Öffentlichkeit mussten die Frauen, nicht jetzt Kinder, zum Beispiel Kopftuch tragen. Aber erst Jahre später kam das dann Kopftuch als Pflicht. Das war, glaube ich, das Einzige, die halt ich noch in Erinnerung habe. Später dann schon. Natürlich, wir haben dann anders gelebt als jetzt in Europa. Auch besonders als Frau ist man im Iran, war man ein bisschen zurückhaltender, durfte man nicht alles machen, was ein ein Junge machen darf. Und ja, das haben wir natürlich als Frau ein bisschen darunter gelitten. Aber am Anfang war das ziemlich, glaube ich, lockerer als jetzt, Jahre später.
Hast du als Kind das irgendwie realisiert? Also hast du das verstanden, warum die Frauen jetzt plötzlich mehr Kopftücher tragen und so?
Nein.
Oder hat sich auch in der Schule dann was verändert?
In Schule erst später, ja. Ich glaube, als ich die erste Klasse normal besucht habe, musste ich auch dann ein Kopftuch tragen. Und aber wie gesagt, wir haben nicht so als nicht normal interpretiert. Wir dachten für uns, also ich mit 4 Jahren Revolution und wie gesagt, Kinder, also meine Familie an sich, wenn wir dann unter uns waren, also als wir unter uns waren, unter Cousin, Cousin und so, haben wir gar kein Kopftuch getragen. Also ich bin in eine total offene Familie groß geworden. Von daher, für mich war ja nur in Öffentlichkeit, draußen auf der Straße oder in Behörden musste man den Kopftuch tragen. Und das haben wir auch so angenommen. Für mich war nicht jetzt, dass ich mich verändern musste, weil ich ja Kind war damals. Ich habe nicht jetzt einen Change mitbekommen.
Großartig. Okay, jetzt bist du so, ich würde gerne immer so ein bisschen Step by Step durchgehen, so 12, vielleicht 13. Das ist ja das Alter, gerade bei Mädchen, bei Jungs, die spielen ja dann noch Gott weiß was, ja. Bei Mädchen beginnt ja so das erste Interesse am anderen Geschlecht oder am anderen Menschen, sagen wir mal so, ja. Etwas neutraler und korrekter. Wie war das so bei dir? Kannst du dich daran erinnern? Wie ist es im Iran? Wird da so die Teenagerzeit ähnlich gelebt, ausgelebt, wie hier im Westen oder wie fand das bei Pune statt?
Leider nicht. Also wie gesagt, in Öffentlichkeit durften wir ja gar nicht. Aber innerhalb der Familie waren wir dann halt offener, hat man darüber geredet. Aber das ist überhaupt nicht vergleichbar wie in Deutschland. Alles, was meine Kinder jetzt gerade machen und leben, haben wir gar nicht gemacht. Von daher.
Wie viele Kinder hast du?
Ich habe 2 Töchter, 2 studierende Kinder. Genau, die studieren Jura und Zahnmedizin.
Okay.
Ja.
Also schlagen auch eine akademische Karriere an, sozusagen.
Sehr. Also die sind sehr zielstrebig, die machen dann halt und tun und reisen und die sind nicht nur am Lernen, sondern die leben ihr Leben. Von daher bin ich sehr glücklich.
Okay. Reisen, ist das generell ein Thema für dich auch? Reist du gerne?
Ja, sehr gerne sogar.
Okay.
Auch Städtereise, aber am liebsten bin ich am Strand und dann genieße ich dann halt die Sonne, das Meer, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang.
Ja, cool. Also du bist ein Sonnenmensch, so wie ich auch.
Ja.
Ich liebe das auch.
Definitiv.
Ich würde gerne, bevor wir jetzt, wir haben 2 Schnellfragerunden auch, die wir gleich einstreuen. Bevor wir die erste einstreuen, würde ich gerne diesen Teil deines Lebens sozusagen, die gewohnte Welt des Mangels, heißt das in der Heldenreise, so ein bisschen abschließen. Jetzt ist ja, wissen wir ja schon und die Zuhörerinnen ja auch schon, dass ihr irgendwann als Familie in Teilen nach und nach aber nach Europa migriert seid. So. Meine Frage ist aber nicht, warum haben seine Eltern sich dazu bewogen oder wann fiel die Entscheidung, sondern ich würde eher gerne wissen, wie hast du das wahrgenommen? Also hast du auch gespürt, meine Eltern und die Situation im Iran, das passt nicht mehr so oder wir fühlen uns hier unwohl? Weil das, was du gerade beschreibst, ist ja eigentlich eine perfekte Welt. Eine gute Schulbildung, eine gewisse aristokratische Ausbildung, ein tolles Elternhaus, 3 Monate jedes Jahr mehr. Hallo, wer geht denn da freiwillig?
Ja.
So, jetzt kam ja irgendwann sozusagen deine Eltern oder wie auch immer, das würde mich mal interessieren, wie diese Situation dann bei dir bewusst wurde. Ja? Wir müssen dieses Land verlassen.
Ich gehe jetzt einen Schritt zurück, weil wir mein Gymnasium haben wir gar nicht drüber gesprochen. Also ich habe ein Abitur gemacht. Meine Hauptfächer waren dann Mathe und Physik. Ich liebe Mathe immer noch. Und dann habe ich dann studiert. Parallel habe ich aber auch als Bankkauffrau gearbeitet. Ich durfte, als ich dann halt mein Abitur gemacht habe, hat dann also die haben dann nach Angestellten gesucht, nach Bankkauffrauen, die einen ausbilden. Da habe ich mich beworben, wurde auch angenommen, ohne Beziehung von meinem Vater. Also ich wurde dann alleine unter den Top 5 gekommen. Und genau, dann habe ich da parallel studiert und auch meine Ausbildung als Bankkauffrau gemacht. Genau, dann habe ich dann, irgendwann war ich dann fertig mit Studium, ein bisschen länger gedauert als normale 4 Jahre, aber war ja verständlich, weil ich auch parallel gearbeitet habe. Und also ich habe mit 18 angefangen, auch als Bankfrau.
Aber das war alles noch im Iran?
Alles war in Iran.
Okay, gut, deswegen, also vielleicht, ich will, muss mich ja gar nicht entschuldigen, wir arbeiten ja gerade da durch dein Leben, aber für mich war das so irgendwie so, dass du in, im Teenageralter nach Deutschland gekommen bist. Siehst du, dann habe ich das falsch verstanden.
Nein.
Spannend.
Ja. Nein, genau. Ja. Nee, nicht im Teenageralter. Also ich habe schon nicht jetzt direkt, indirekt mein Alter auch verraten. Also ich habe fast 26 Jahre in Iran gelebt. Und jetzt bin ich schon seit 25 Jahren in Deutschland. Jetzt kannst du
addieren. Ich bin nicht so gut in Mathe.
Genau, also nächsten Monat werde ich dann halt 52. Von daher, genau, also 26 Jahre. Also ich habe auch sogar in Iran geheiratet und ich war schwanger, als ich nach Deutschland kam. Und mit meiner ersten Tochter. Also das heißt, nachdem ich dann fertig war mit Studium und habe ich dann gearbeitet, habe ich dann die Ehre gehabt, meinen Mann kennenzulernen. Und ziemlich, also war das ziemlich schnell für mich klar, dass ich dann den Mann heiraten möchte. Haben wir auch dann gemacht.
Und du bist ja professionell in allem, was du machst. Also ich glaube, hatte er eine echte Chance zu fliehen? Nee, oder?
Nee, das war, also es war auf jeden Fall, also ich habe, ja, vielleicht ist das so arrogant, aber ich hatte sehr viel, im Iran ist das so, dass man durch die, mit der Familie des Mannes einfach zur Familie der Frau geht und fragt, ob dann halt die zwei halt junge Menschen sich kennenlernen dürfen. Das, also es wird von vornherein ganz offiziell gefragt. Das ist nicht so wie in Deutschland, dass die erstmal die Jungs, also Jungs und Mädels sich kennenlernen und dann nach Jahren erstmal die Eltern vorstellen. Nein, das ist dann andersrum.
Also wenn da kommt tatsächlich, sorry, wenn ich da reinkriege, aber da kommt tatsächlich die Familie des Mannes.
Ganz genau.
Also was heißt denn die Familie? Der Vater,
also
die Mutter?
Vater, Mutter und Schwester kommen dann halt, oder manchmal auch Tante.
Vorbei und sagen,
genau,
und sagen hallo Pune,
Termin.
Also
nee, mit Termin.
Mein Sohn.
Ah, nee, mit Termin kommen sie dann, also die fragen, ob sie vorbeikommen dürfen. Und dann, wenn die meinen Eltern dann ja gesagt haben und sie durften sie dann vorbeikommen zum Kaffee trinken. Und dann hat man sich dann kurz halt gesehen und hat sich ein Bild gemacht von der Familie. Beidseitig. Und wenn man dann halt noch Interesse hätte, dann dürfte man dem Tag nochmal Mann und Frau miteinander reden, separat, dann in einen Raum.
Oh mein Gott.
Alleine, genau. Und das war dann erster Schritt, die man dann später sagte, okay, passt. Vom also Aussehen, Sprechen, Mentalität passt. Ich möchte dann mehr kennenlernen, die Person. Und dann hat man dann halt nochmal separat als Ehe, also als die zwei junge Menschen haben sich dann weiter kennengelernt. Und dann waren die erstmal die Familie raus, bis das dann nochmal zur Verlobung und alles Mögliche gekommen ist.
Aber so den Startschuss, der wird offiziell abgesegnet.
Mit Familie gemacht, genau. Und bei mir war aber anders, weil ich ja immer diese selbstbewusste Persönlichkeit habe. Ich habe tatsächlich meinen Mann ganz indirekt bei meinem Computerverkauf kennengelernt. Also mein Mann hatte in Teheran eine Agentur gehabt und der hat dann im Bereich Internet und Software, Hardware und so gearbeitet. Und ich wollte meinen Computer damals verkaufen und durch unser Nachbar, der halt die Studenten waren bei uns, also wir haben dann halt Mieter gehabt und die waren dann Studenten und einer von den Studenten war dann halt in Teheran Nachbar von meinem Mann und der hat mir dann meinen Mann vorgestellt, dass er dann sowas macht, du kannst deinen Computer verkaufen, ich habe meinen Mann, also meinen Computer verkauft, meinen Mann kennengelernt.
So.
Genau, so war das. Habe ich meinen Mann kennengelernt natürlich. Und dann später habe ich habe ja bei der Bank gearbeitet, gab es ja ein paar auch andere Aufträge, die wir so damals die Disketten gebraucht haben, große Menge und Tape gebraucht haben. Dann habe ich dann meinen Mann beauftragt, Tima. Der hat dann sehr, sehr guten Preis gemacht. Und irgendwann, genau, hat dann mich gefragt, ob er dann mit seiner Familie reden darf. Ich sage, hey, über meinen Computerverkauf? Hat er gesagt, nein, er will dann halt mich kennenlernen. Und so war das, dass ich dann meinem Vater gesagt habe, erstmal habe ich zu meinem Mann gesagt, ich kenne dich nicht, ich muss dich ein bisschen länger kennenlernen. Haben wir jetzt 1-2 Monate dann halt miteinander gesprochen. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, okay, ich möchte jemandem euch vorstellen. Darf ich? Meinte, ja, sehr gerne. Und dann kam die Familie zu uns. Also das heißt, ich habe dann ein bisschen anders meinen Mann kennengelernt als die normale Familie.
Jetzt ist in der Geschichte, die du gerade erzählt hast, ist eine Rolle aus dem Storytelling sehr stark vertreten. Also wir machen ja hier Storytelling für die Ohren und eine Heldenreise der Mensch für die Menschen. Und zwar die Rolle des Mentors. Und der Mentor ist immer der, der sich so ein bisschen zurücknimmt, aber die Wege eines anderen leitet. Ja? Und deswegen die Frage, hast du noch Kontakt? Weißt du, ob er noch lebt, der Nachbar?
Ja, der lebt. Also der ist da ein Freund von meinem Mann gewesen und ja, Nachbar gegenüber. Und genau, der lebt noch, lebt aber noch in Iran. Ich habe jetzt, weil die ja gegenüber Nachbar waren, habe ich sogar letzte Woche erfahren, dass seine Mutter leider tot ist. Ah, okay. Aber also wir haben jetzt keinen direkten Kontakt miteinander, aber von Ferne weiß ich, dass er noch lebt.
Aber
er
ihr habt euch nicht sozusagen über die Ehe irgendwann aus den Augen verloren, sondern immer, ihr wisst noch, wo er wohnt und so.
Ganz
sehr,
genau.
Sehr schöne Geschichte.
Ganz genau. Ganz
Was für ein wichtiger Mensch für euch, ja?
Ja, sehr.
Ohne diesen Mensch und ohne deinen Computer gäbe es deine Kinder nicht und gäbe es dich hier nicht und so. Also ist eine ganz tolle Geschichte.
Ganz genau.
Ja, wunderbar. Dann machen wir jetzt an der Stelle mal einen Break, wenn das für dich okay ist. Du bist jetzt eine junge, verheiratete, glückliche Frau, die, sagen wir mal, ein bisschen unkonventionell die Sache selbst in die Hand genommen hat.
Ja.
So schätze ich dich aber auch ein, ja. Passt sehr gut zu dir. Und jetzt würde ich gerne mal in die Schnellfragerunde gehen. Und die ist einfach nur dafür da, dass die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen, okay?
Ja.
Ja, Schnellfragerunde 1, Tee oder Kaffee?
Definitiv Tee.
Du kennst einige Fragen ja schon aus unserer Kurzversion.
Ganz genau.
Aber egal, macht ja nichts. Die Leute hier haben das vielleicht nicht gehört, deswegen fragen wir es einfach nochmal. Also definitiv Tee.
Ja.
Kaffee No-Go oder ab und zu schon?
Einen Kaffee trinke ich, weil mein Mann mir morgens einen Kaffee vorbeibringt am Arbeitsplatz. Das trinke
Also er ist immer noch absolut der richtige Computerverkäufer für dich.
Immer noch, ganz sicher.
Sehr schön.
Ja.
Sehr schön. Welche App benutzt du am häufigsten?
Ja, WhatsApp, glaube ich, weil ich dann halt auch mit meinen Kindern sehr viel schreibe, in unserer Gruppe, auch mit Freunden. Ich bin ja sehr kommunikativer Mensch und WhatsApp, würde ich sagen.
Die nächste Frage hast du schon ausführlich beantwortet, aber ich freue mich trotzdem drauf und ich frage sie auch nochmal, Meer oder Berge?
Meer, definitiv.
Hast du gesagt, ja. Du schließt die Augen und dann bist du am Kaspischen Meer.
Ja.
Und wie ist das Kaspische Meer? Ich war jetzt in Griechenland, ne? Ich will kurz die Frage erläutern. Ich frage dazwischen und ich hatte dir ja vorher, ich hatte dich vorgewarnt, ich mache das sehr spontan. Und ich war jetzt in Griechenland und in Rhodos. Und was ich nicht wusste und was mega, also ich will fast sagen, das Faszinierendste war, außer dem Schnorcheln, das wir im Vorgespräch schon besprochen hatten, außerhalb des Podcasts, ja. Ich habe Schnorcheln da gelernt, aber was mega interessant war, war die Südspitze von Rhodos, das heißt Prasonissi. Und das Interessante daran ist, einer der wenigen Plätze auf der Welt, wo zwei Meere direkt aufeinandertreffen, also nicht irgendwie fließend ineinander gehen, sondern wirklich sozusagen in einem ganz kleinen Korridor aufeinanderprallen, nämlich das, hätte ich beinahe gesagt, das Kaspische Meer, nämlich die Ägäis und das Mittelmeer. Und die Ägäis ist wild, rau, stürmisch, ein bisschen kälter. Und das Mittelmeer dort an der Ostküste von Rhodos ist sehr warm, liegt wie ein Spiegel. Also ich war 2 Wochen fast da und einen Tag war mal ein bisschen Wellen. Ansonsten liegt es immer ganz ruhig. Und was ich, deswegen frage ich jetzt, interessiert mich das. Ich wusste das nicht, dass Meere so unterschiedlich sind und dass die so aufeinanderprallen können, hat mich mega fasziniert. Was ist das Kaspische Meer in deiner Erinnerung? Du warst ja sehr oft und sehr lange da, wie wir jetzt wissen. Was ist das für ein Meer?
Reklame.
Meine Lieben, Campings bedeutet natürlich immer neue Impulse und jede Menge Ideen für die nächsten Projekte, klar. Aber mal Hand aufs Herz, die beste Strategie bringt dir überhaupt nichts, wenn du nicht weißt, wie viel Zeit du auf welchem Projekt verwandt hast und welche Rentabilität daraus entsteht. Genau hier kommt unser Partner Clocodu ins Spiel. Die einfache Projektzeiterfassung aus Deutschland unterstützt Agenturen seit über 15 Jahren dabei, Arbeitszeiten, Projekte und Budgets im Blick zu behalten, ohne komplizierte Prozesse und unnötigen Aufwand. Das ist doch das, was wir uns alle wünschen, oder? Rentabilität über richtige Projektzeiterfassung. Und jetzt kommt der Knaller. Mit dem Code STORY2026 bekommst du als Klokodu Neukunde jetzt exklusiv 3 Monate gratis. Das ist doch mal eine Ansage. Mehr dazu unter klokodu.com/story. /story. Okay, in diesem Sinne, guckt mal da rein. Tschüssikowski.
Reklame Ende.
Also, Kaspische Meer ist ja ein See eigentlich, aber weil das der größte See ist, das weltweit, dann wird man als Meer benennen. Aber es ist eigentlich ein See. Aber das ist auch mit viel Wellen und wir haben auch Wellen gespielt immer. Und das ist dann halt Sandstrand. Ich liebe Sandstrand, obwohl meine Mutter immer gesagt hat, boah, Sand ist so viel Dreck. Dann abends muss man ja so viel, genau. Aber ich liebe Sandstrand und genau, also es ist kein ruhiges Meer immer. Das kommt dann Wellen, aber ja, trotzdem haben wir schon gelebt.
Also gut, dann wissen wir jetzt, du warst ja am Kaspischen Meer und bist da groß geworden. Und deswegen ist die Frage Meer oder Berge bei dir eigentlich obsolet, weil Meer. Nur. Deswegen glaube ich auch, die nächste Frage, die hängt ja fast damit zusammen. Welche Jahreszeit ist deine Liebste?
Sommer?
Hätte ich fast gedacht, ja. Okay, auch da haben wir wieder eine Übereinstimmung. Ich liebe auch den Sommer. Ich freue mich so jetzt auf den Sommer. Okay, dann lass uns mal, und jetzt kommen wir natürlich auch zu einem Bereich, der auch sehr spannend ist, besonders bei dir, weil du ja aus dem Persischen kommst und jetzt in Europa bist. Und deswegen kommen wir auch gleich nochmal so ein bisschen auf die Kulinarik. Aber die Frage an sich in der Schnellfragerunde lautet, was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
Oh, Käse, würde ich sagen. Ich liebe Käse. Ja, also Obst habe ich dann immer, Obst und Gemüse habe ich immer. Aber ohne Käse, glaube ich, ist nie mein Kühlschrank. Immer habe ich Käse mit.
Ein Leben ohne Käse ist möglich, aber nicht sinnvoll.
Nee. Ich liebe Käse, auch alle Arten, von daher.
Ja, cool. Was ist dein Favorite?
Gouda und so, aber auch dann halt Blauschimmelkäse esse ich auch sehr gerne. Auch diese Jamu esse ich sehr gerne. Also doch, das ist und Frischkäse natürlich auch als Unterlage für Marmelade.
Genau. Ja, ich sehe schon. Ja, das ist die Käse-Expertin. Okay. Ja. Generell, was bist du für ein Typ Mensch? Planst du lieber Dinge oder improvisierst du lieber?
Also planen kann ich leider nicht langfristig. Das geht immer in die Hose. Entweder wird man krank oder wird nicht mein Plan aufgehen. Von daher bin ich ein sehr spontaner Mensch. Aber wenn andere Leute planen, dann habe ich natürlich, trage ich meinen Kalender und werde ich dann halt mitmachen. Aber ich bin eher so kurzfristig planen, Mensch, nicht langfristig. Also ich wusste zum Beispiel von einem Freund, dass letztes Jahr für dieses Jahr November seinen Geburtstag und den Geburtstag feiern will und so. Sowas bin ich nicht. Also ich bin schon eher so für nächste Wochen, 3-4 Wochen Planer.
Aber jetzt wissen wir jetzt kommen wir ja gleich noch dazu, das wissen die Leute noch nicht, aber ich schon, dass du ja auch in deinem Job, den du jetzt machst, Teamverantwortung hast und gar nicht mal so ein kleines Team. Also ich glaube 30 Leute oder so, habe ich das richtig im Kopf?
Ja, nee, 30 Leute nicht. Also in mein Team an sich sind ja SEO-Manager, aber auch dann halt Redaktion, also Copywriter und so. Insgesamt im Team große haben wir dann halt so viel, 30.
Okay. Ist ja auch egal, du hast aber Teamverantwortung.
Ganz genau.
Wie macht man das da mit der Planung? Wissen die schon, Pune plant immer so die nächsten 4 Wochen oder?
Ja, also Ressourcenplanung muss man dann leider ein bisschen langfristiger. Also immer quartalsmäßig werden wir dann halt planen, Ressourcen. Teilweise, wenn wir dann wissen, dass die Kunden ein Jahr uns beauftragen, dann planen wir vor ein Jahr. Aber ich bin tatsächlich da, im Job muss man ja ein bisschen länger planen und Strategien entwickeln als jetzt nur kurzfristig. Aber ich bin auch ganz spontan. Also Team-Event mache ich dann halt jetzt für nächste Woche. So. Da müssen alle mitmachen.
Dann müssen alle mitmachen. Punkt. Bist du eine Frühaufsteherin oder eine Nachteule?
Beides. Ich kann.
Beides?
Ja, ich kann bis morgens tanzen und morgen, also 2 Stunden schlafen, dann bin ich wieder wach. Also ich bin sowohl morgens Mensch als auch eine Nachteule. Ich liebe beides.
Tanzen spielt ja in deinem Leben sowieso eine große Rolle.
Sehr große Rolle, ja. Ich tanze, wann ich kann, ja.
Ja. Und du hast so einen schönen Slogan gesagt in Berlin, und das kriege ich aber nicht mehr ganz genau hin. Ich glaube, ich habe es auch im Briefing stehen.
Ja.
Aber er lautet, glaube ich, tanze jeden Tag so, als ob dich niemand sieht oder so ähnlich, ne? Erklär
ganz
mal.
Ganz genau. Ich hab sogar als mein Slogan in mein WhatsApp, tanze, als würde niemand zusehen.
Okay.
Also, das heißt, ja, ich mache mein eigen Ding und das interessiert mich natürlich nicht 100%, okay. Was die Leute von mir denken. Also, wenn ich tanze, dann kann ich dabei ganz laut singen und meine Emotionen rauslassen und so. Und natürlich die Leute gucken zu und dann sagen, wow, was von an Energie hast du? Und diese Ausstrahlung, diese positive Energie, die ich verbreite, die liebe ich auch. Und daher, also es ist, bezieht sich nicht nur auf Tanzen, jetzt diese Slogan, diesen Satz, sondern generell im Leben. Tue, was dir gefällt, und schau nicht immer, ob die Leute dich dann halt bewerten, dich dann halt, ne, ob drüber sprechen und da schauen, was du tust. Ich mache mein eigen Ding.
Das finde ich jetzt sehr spannend, aber das liegt natürlich auch an mir, aber das hatte ich so gar nicht verstanden. Aber jetzt, wo du es erklärt hast, habe ich das richtig gut verstanden, dass es eigentlich heißt, mach im Leben das, was du willst.
Ganz genau.
Folge deiner Bestimmung.
Ganz genau.
Achte nicht zu sehr drauf, was andere dir sagen, sondern zieh dein Ding durch sozusagen.
Ganz genau.
Okay,
das
alles
ist mein
klar,
Motto.
Ja. Ja, sehr cool. Letzte Frage aus der Schnellfragerunde 1, und wir haben ja auch noch eine zweite Schnellfragerunde. Wenn du mal so richtig abschalten willst, also so richtig, keine Familie, kein Team, keine Vergangenheit, kein Partner, also kein Mann, nicht tanzen, sondern du willst einfach mal komplett runterkommen, was machst du dann?
Also wenn ich dann, sehr oft höre ich zum Beispiel persische Musik, dann singe ich auch dabei laut. Ich habe dann gesagt, wenn ich dann ins Rente gehe, dann möchte ich gerne Sänger werden, persische Sänger. Also singen, laut singen, auch im Auto, wenn ich morgens zur Arbeit fahren muss. Ich arbeite ja im Homeoffice, und das werde ich dann laut Musik hören und dabei singen. Da kann ich dann komplett abschalten, die Welt drumherum gar nicht Acht schenken. Das mache ich immer.
Toll. Das Musik, das, also das ist schon eine starke Kraft von Musik. Ne?
Ja, persische Musik höre ich am liebsten. Aber,
ja, aber generell von Musik, glaube ich. Manche hören gern Punkrock, manche hören gern Klassik. Ist eigentlich völlig egal.
Ja.
Aber Musik kann einen schon sehr, sehr runterholen. Das stimmt, ja.
Ja.
Jetzt würde ich gerne wieder zurück in deine Vita. Und jetzt habe ich ja gelernt, und das finde ich total spannend, dass ich das irgendwie ganz anders im Kopf hatte, aber jetzt gelernt habe, du bist jetzt eine junge, verheiratete Frau.
Genau.
Aus einem guten Elternhaus, sehr glücklich mit dem Mann, der einen tollen Nachbarn hat und sich auch noch mit Computern auskennt, also Jackpot.
Ja.
Jetzt, aber irgendwann kam ja vielleicht, also du darfst das jetzt gerne wieder korrigieren. Ich finde das super, wie du das vorhin auch sehr charmant gemacht hast, mich dann nochmal korrigiert. Aber irgendwann kam ja der Moment des ersten Gedankens, wir verschieben unser Leben, und ich versuche das jetzt einfach so ein bisschen zu antizipieren. Wenn ich jetzt überlegen würde, ich gehe mit meiner Familie in den Iran. Es ist ja jetzt auch nicht sozusagen Frankreich oder Belgien oder Dänemark, sondern das ist ja schon eine komplett andere Welt, nach Deutschland zu gehen. Vom Wetter wollen wir gar nicht reden, ja, sondern Kultur und allem. Also irgendwann kam ja diese Phase. Kannst du die beschreiben? Dauerte das noch oder wie kam das dann?
Also diese Phase kam nicht freiwillig. Wir sind ja politisch verfolgt. Wir sind Konvertierte von Islam zum Christum. Und
also du bist Christin?
Ich bin Christin, genau.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und das war, also ich habe ja also bei der Bank gearbeitet, als Bankkauffrau. Und wir haben ja mit meinem Mann uns bewusst mit ungefähr 1,5 Jahre richtig diese Christum uns informieren, studieren in dem Bereich, was da also schlau machen. Und haben wir uns bewusst entschieden, dass wir konvertieren. Wir haben auch dann halt ungefähr 1 Jahr haben wir auch dann heimlich gehalten, bis das dann alles ausgeplaudert wurde. Und natürlich ist das diese Ereignis im Iran ist das eine Todesstrafe, darf man nicht als Blutmuslim sich dann halt in andere Religion wählen. Weil wir aber eine sehr offene Familie waren, eine Religion war für uns überhaupt keine Frage in unserer Familie. Wir haben ja sehr offen gelebt und nicht dann, also überhaupt nicht über Religion nachgedacht. Wir sind nur von Blut her Muslim, aber wir haben nie uns wie ein echter Muslim so verhalten. Mhm. Und daher, das haben wir dann halt mit meinem Mann uns dann bewusst entschieden, dass wir konvertieren. Als das ausgeplaudert wurde, waren wir dann politisch verfolgt. Dann mussten wir aus dem Iran raus. Und das hat dann fast 3 Monate gedauert, bis wir dann halt jemanden gefunden haben, die für uns Visum gekauft hat. Und wir wussten überhaupt nicht, aber welches Land. Wir haben nur, weil der Onkel meines Mannes in Köln wohnt, dann haben wir nur gesagt, vielleicht Deutschland und Köln. Aber durch ein spanisches Visum haben wir nach Europa gereist. Und dann sind wir aber nach Deutschland gekommen. Und also das war kein ausgewähltes Land für uns so richtig mit, was auf uns zukommt, wussten wir nicht. Wir mussten nur weg und da sind wir hier gelandet. Und hier
geblieben. Habt euch nicht jahrelang darauf vorbereitet, wie manche Menschen, die sagen, wir gehen nach Australien irgendwann, sondern das war mehr oder weniger Zufall dann.
Das war kein Auswandern, also das ist kein Auswandern, sondern das ist eher so, wir mussten.
Mhm. Aber ich würde trotzdem nochmal, und übrigens nur natürlich auch da, nur wenn du möchtest, ja. Also das möchte ich explizit nochmal sagen. Und ich möchte noch was gleich dazu erwähnen. Ich stelle dir erstmal die Frage, aber ich sage noch was dazu. Mhm. Ich möchte schon nochmal wissen oder hinterfragen, warum macht man überhaupt diese Konvertierung dann? Also ich verstehe, wenn man ich bin jetzt auch kein gläubiger Christ, also ich bin, ich bin Atheist, ja. Aber wenn ich jetzt eine Religion hätte, die mir auch Privilegien beschafft, ich ging es ja gut sozusagen, muss es ja trotzdem irgendwas gegeben haben, war das so dieser Drang nach Freiheit, dass das eine selbstbestimmtere Religion ist oder warum konvertiert man denn überhaupt, wenn es am Ende ja sehr viele Nachteile mit sich bringt? Und also kannst du kurz drüber nachdenken, weil ich will noch eins dazu sagen. Ich möchte das möglichst auch für euch Lieben da draußen sehr wertneutral besprechen, weil ich finde, ich bin Atheist, aber ich finde, es gibt keine Religion, die mehr wert ist als eine andere. Und zwar völlig egal welche. Und ich wollte das explizit erwähnen, weil ich hatte vor kurzem einen Gast hier, könnt ihr gerne nochmal reinhören und du auch, liebe Pune, der Alex Wick. Sehr faszinierender Mensch, der kommt aus den USA. Der war NBA, also Basketball-Profi, der hat die National Championships gewonnen, großer Mann, ja. Und der ist vor einem Jahr, und ich glaube, der Alex, mein Lieber, wenn du es hörst, sei nicht böse, ich glaube auch so um die 50, also auch so in deinem Alter, ja. Und der ist vor 1, 2, 3 Jahren ist jetzt Moslem konvertiert. Ja, okay. Und er liebt es auch und er lebt es auch und ich finde es auch toll, ja. Und also ich will damit nur sagen, es gibt beide Richtungen und beide sind okay. Ja, jeder Mensch sollte so tanzen, als ob keiner zuschaut.
Ganz genau.
So, und deswegen, Pune, sorry, dass ich nochmal so ein bisschen ausgeschmückt habe, weil ich finde, gerade bei dem Thema gehen ja sehr schnell auch die Emotionen hoch. Aber ich finde, lasst uns doch einfach mal neutral drüber reden. Und mich würde einfach mal interessieren, ich habe euch so wahrgenommen, eine sehr glückliche, zufriedene, ganz gebildete, aristokratische Familie, die aber jetzt dann ja irgendwann sagt, okay, wir werden Christen. Wissend, also solche Menschen, da setze ich voraus, die wissen, das bringt eine Menge Nachteile für uns mit sich.
Ja, wir dachten, dass auch Religion immer, wie du sagst, für einen Mensch allein wichtig ist und im Herzen bleibt, nur im Herzen von Menschen. Und das ist dann, also dieses Islam, die man kennt, ist nicht dieses Islam, die im Mullah-Regime im Iran gelebt wird. Durch die ganzen Ereignisse, die ich dann halt jetzt nicht detailliert da eingehen kann, gab es dann viele verschiedene Fälle, die wir immer wieder enttäuscht wurden von diesem Islam, die von Mullah-Regime gelebt ist. Sei es dann die ganzen Hinrichtungen sind, die im Namen von Islam dann durchgeführt wird oder halt die ganze Foltern oder halt so einfach die Menschen schlecht behandeln, einfach einen Namen Islam drüber kleben und die sagen, dass Islam so sagt. Aber wir haben dann Islam ganz tief studiert, also mit meinem Mann, ne, so uns dann tief recherchiert, aber auch dann die Christum. Und wir haben uns bewusst entschieden, obwohl wir wussten, dieses Risiko, ne, ist, das dann im Hintergrund da ist, wenn wir irgendwie vor Regime ausgeplaudert werden, dann ist das auch eine Gefahr von uns. Dann dürfen wir ja nicht mehr im Iran bleiben. Aber trotzdem dachten wir nicht, dass das so schnell passiert und dachten wir, dass niemand das erfährt. Und das, ja, leider ist das aber nach einem Jahr, also insgesamt 2,5 Jahre hat gedauert, bis die, bis Regime halt gemerkt hat. Und das war ja nicht schön, wie du sagst. Das war für uns, aber nicht von vornherein so 100%, dass wir so schnell einfach entdeckt wird von Regime. Das haben wir nicht gewusst. Aber wir haben bewusst, mit Herzen haben wir uns entschieden, zu Christum zu konvertieren. Und das haben wir gemacht. Und jetzt liebe ich immer noch, dass ich dann Christin bin. Also das heißt, ich habe auch mein Glaube und zu meinem Gott, die ich dann immer nenne. Und das, ja, also ich bereue gar nicht diesen Schritt. Aber wie du sagst, das weiß man natürlich, die Nachteile. Das haben wir uns bewusst entschieden, aber wusste man nicht in diesem Moment, dass das irgendwann sehr ernst wird. Und so schnell halt, ne, müssen wir dann Iran verlassen.
Wann seid ihr emigriert aus dem Iran?
Also Januar 2001 sind wir dann nach Deutschland gekommen.
Ich meine, was natürlich zur geschichtlichen Einordnung dann auch dazugehört, ist, dass ja diese restriktive Ausübung des Islams, des Muslimsein, dieses Regimes, ja auch immer schlimmer wurde, in Anführungszeichen. Also zumindest, ich gebe immer nur meine Perspektive da. Ich will das nicht bewerten. Ich sehe immer nur die Nachrichten und das, was man hört und sieht. Aber das wurde ja immer schlimmer mit Religionswächtern und so weiter. Heißt, deswegen macht es auch Sinn zu sagen, ich habe damals gedacht, wir konvertieren zum Christentum, aber es wird gar nicht solche Auswirkungen auf unser Leben haben.
Nein.
Und dann kam das doch mit Macht.
Ganz genau.
Dass die in euer Leben gedrängt sind auch. Und euer Leben vielleicht sogar bedroht haben. Das kann man ja auch verstehen.
Ganz genau.
Ja. Also
ganz genau.
Aus der Perspektive.
Ja.
Jetzt, ist das jetzt in deinem Leben, in der Vita, der Moment? Sind wir jetzt da gerade, wo ihr sozusagen die Entscheidung trefft, wir gehen nach Europa?
Ganz genau. Also wir sind jetzt, genau, wir mussten das Land verlassen und wohin, war erstmal uns egal. Durch ein Visum, die wir damals gekauft haben, durften wir natürlich nach Schengen-Abkommen nach Europa kommen. Und
darf ich kurz reinfragen, was heißt gekauft haben? Also geht man dann zu einer Botschaft und bezahlt das da oder ist das dann irgendwie so Schwarzmarkt oder sowas?
Ja, es gibt dann halt Leute, die halt zum Beispiel, wir haben damals vor eine spanische Messe, als Messebesucher durften wir dann 2 Visum erwerben. Ich weiß nicht, wie das dann halt gemacht wird, ob das dann halt irgendwelche Firmen in Spanien haben dann halt die Möglichkeit, Besucher einzuladen dort. Ist das. Also wir sind nie selber zur Botschaft gegangen. Wir haben durch jemand 2 Visum erworben für einen Messebesuch in Spanien. Aber wie gesagt, wir waren nie in Spanien, wir sind direkt nach Deutschland gekommen. Aber das war auch eine Herausforderung, in Deutschland Fuß zu fassen, weil damals nach Schengen-Abkommen durch ein drittes Land Visum bekommen. Und nach Deutschland kommen durften wir nicht in Deutschland bleiben, sondern wir mussten Deutschland verlassen und nach Spanien gehen, weil spanische Botschaft hat uns anscheinend zuständig war.
Jetzt würde ich gerne noch einmal ganz kurz, also das ist ja wirklich ein entscheidender Moment auch in deinem Leben, für deine Familie, für deine Kinder. Ich würde eigentlich gerne mal so als Storyteller, und du kennst mich ja auch, und ich bin ja jemand, der für Emotionen im Marketing steht und so. Ich würde gerne noch mal auf diese emotionale Ebene gehen, soweit du das sagen magst. Ja, aber ich stelle mir jetzt vor, jetzt bin ich hier, ich weiß, ich gehe jetzt in den Iran, umgekehrt sozusagen, ein komplett anderes System. Klar, ich erwarte da mehr Freiheit, ich kann meine Religion ausüben, das sind ja auch Dinge, auf die man sich freut. Aber wie läuft das ab? Du hattest Freundinnen, du hattest Bekannte, du hattest Nachbarn, gehst du hin und sagst, ich muss mich für immer verabschieden oder für eine lange Zeit? Wie hält ein Herz das aus,
also
zu verlassen?
Wir durften leider nicht jetzt groß ankündigen, dass wir gehen. Wir haben ja ein paar Monate heimlich gelebt, bis wir das Land verlassen durften. Also das heißt, wir haben nur telefonisch meine Eltern informiert und seine Eltern informiert, die wir dann halt nicht mehr hier bleiben dürfen. Das heißt, wir haben leider die Möglichkeit gar nicht gehabt, uns zu verabschieden von unserer Familie, Verwandte. Heute auf morgen durfte ich nicht mehr zur Arbeit. Also ich habe dann meine Stelle einfach so zurückgelassen und durfte ich nicht dann halt irgendwas machen und da erscheinen durfte ich gar nicht. Von daher, also dieser Moment, mich verabschieden, gab es nicht, außer telefonisch habe ich mich von meinen Eltern hat verabschiedet und das war ein sehr emotionaler Moment für mich, weil ich liebte meinen Vater über alles und der war mein Held, Vorbild und alles Mögliche. Und das war sehr schwer, einmal telefonisch sogar Tschüss zu sagen. Sehr schwer.
Ja, das glaube ich. Ja. Ja. Okay, gut. Jetzt, also ich will gar nicht da tiefer reingehen, weil ehrlicherweise berührt mich das sogar. Also ich einfach nur in dem Nachvollziehen und in dem Antizipieren, wie diese Situation für euch gewesen sein muss. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn jeder, der hier über seine eigene Heldenreise, so wie ich auch, oft mal schimpft, weil eine Operation ansteht oder irgendwas anderes, wir aber ganz gut versorgt sind und eigentlich ja schon im Wesentlichen unser Leben so leben können, so tanzen können, als ob niemand zuschaut, ja.
Das genau.
Sollte man einfach mal an die Menschen denken, die sowas dann auf sich nehmen müssen, ja.
Ja.
Wo wirklich das Leben komplett zerbrochen wird, ja.
Ja.
Die ganze Vita irgendwie bricht an einem Moment und das ist schon eine krasse Nummer. Jetzt kommt ihr an in Europa. Jetzt gehen wir einfach mal so emotional ein bisschen wieder höher, weil sonst werde ich ja noch traurig an der Stelle. Und das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja mal schauen, weil du bist ja eine tolle, starke, erfolgreiche Persönlichkeit geworden. Du liebst deinen Mann immer noch. Ihr habt diesen Weg zusammengegangen.
Ganz genau.
Was ja auch eine wahnsinnige Sache ist, die verbindet, ja. Und deswegen wollen wir ja genau da die Lehren mal rausziehen und wollen schauen. Jetzt seid ihr in einem ganz anderen Kontinent, fremde Sprache, scheiß Wetter, ja, um es mal so deutlich zu sagen. Ja. Erklär mal, wie war das so? Wie hast du dich gefühlt?
Also natürlich erstmal ohne, wie du sagst, ohne Familie, ohne Verwandte, ohne Freunde. Die Sprache war auch eine ganz, ganz große Hürde. Man kann ja sich gar nicht verständigen mit jemand. Also niemand hat uns verstanden. Natürlich haben wir am Anfang ein bisschen Englisch geredet. Aber ja, das war alles für uns eine komplett neue Welt. Am Anfang war das, so erste paar Monate war das für mich persönlich sehr schwer. Ich habe dann sehr, sehr viel, also fast jeden Tag geweint. Und ich war ja schwanger, 3 Monate, 4 Monate war ich dann schwanger, als ich dann nach Deutschland kam. Natürlich, Hormone haben auch dann halt nicht in den Garten gespielt. Ich war dann Heulsuse. Aber trotzdem, irgendwann, als wir tatsächlich durch eine sehr nette Dame eine Einladung bekommen haben, dass wir in die Kirche hingehen dürfen, in diesem Ort, wo wir gewohnt haben, dann war für mich dann alle Türen wurden geöffnet, weil wir so herzlich aufgenommen wurden von alle die aktuellen Freunde von uns, die damals aber als neue Menschen in unser Leben halt gekommen sind und uns so nett und mit offenen Armen aufgenommen. Das haben wir tatsächlich dann halt langsam versucht, uns dann hier wohl zu fühlen. Aber natürlich ist das also viel einfacher gesagt als getan ist das. Die ersten paar Jahre war das sehr schwer für mich, für uns auf jeden Fall. Also für meinen Mann ein bisschen einfacher, der war immer für uns da, aber ich war ein verwöhntes Kind, wenn man so sagen darf. Die ersten Jahre für mich ohne Eltern war sehr schwer.
Das verstehe ich. Vielleicht einfach um diesen Wechsel von einer Welt in die andere so ein bisschen abzuschließen und noch ein bisschen auf heute zu kommen. Mhm. Denn wir haben schon wieder eine Stunde und ich habe immer das Problem, dass ich viel zu lange rede mit den Menschen. Ich könnte stundenlang auch mit dir reden. Ja. Aber um den Abschluss so ein bisschen zu bekommen, würde ich dich gerne zwei Dinge fragen. Und zwar, also einmal eigentlich die gleiche Frage, aber in zwei Richtungen. Mhm. Die Frage lautet, als du losgelaufen bist mit deinem Mann, irgendwann habt ihr euch in ein Auto gesetzt und ihr wusstet, jetzt fahren wir nach Europa, ja? Welche Ängste hattest du davor? Kannst du dich noch erinnern, was war die schlimmste Angst, die du hattest oder welche Befürchtungen hattest du? Und was würdest du heute sagen, ist davon eingetreten? Und der zweite Teil der Frage ist, welche Hoffnungen, Erwartungen hattest du positiv? Und was würdest du heute sagen, ist davon eingetreten?
Also mein großes Angst war ja, dass ich, weil ich ein sehr schönes Leben im Iran hatte, dass ich dann hier nicht an diesem Niveau erreiche. Also ich habe gearbeitet, natürlich war das für mich an Stelle sehr, sehr wichtig. Und da habe ich aber diese Angst, habe ich ja heute nicht, zum Glück. Mhm. Von daher, das war ein großes Angst für mich, dass ich nicht dahin gehen kann, wo ich dann davor war. Das war für mich ein großes Angst. Zweite Frage, Hoffnung, genau. Mhm. Also das, natürlich hatte ich dann die Hoffnung, dass ich dann, wie ich mich kenne, mit dieser Zielstrebigkeit und so, dass man dann halt doch da Fuß fasst, vielleicht nicht wie was man im Iran hatte, aber einigermaßen sich wohlfühlt. Ich kann aber jetzt sagen, ich fühle mich mehr als wohl in Deutschland. Ich fühle mich, ich gehöre hier in diesem Land auch als wirklich Teil dieser Gesellschaft. Und ich habe nie diesen Eindruck, dass ich dann irgendwas falsch gemacht habe. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Außer das Wetter konnte ein bisschen besser sein. Aber sonst habe ich gar keinen wirklich. Also ich bereue gar nicht diesen Schritt.
Ja, toll. Und ich finde auch ehrlich jetzt an der Stelle, du bist halt auch und mit deiner Familie, die ich ja unbekannterweise grüße jetzt, natürlich ein Paradebeispiel für Integration und für Migration, auch für erfolgreiches Neustarten in einem anderen Land.
Ja.
Und wie toll ist das, dass so Leute hierher kommen, diese Kultur bereichern, klug sind, arbeiten. Also jeder, der da was anders behauptet und irgendwelche Menschen an irgendwelchen Rändern, die das nicht möchten, also das kann ich absolut nur, schaut euch mal das Leben von Pune an und dann überlegt mal ernsthaft, ob wir auf diesen Menschen in Deutschland verzichten wollen würden. Und ich kann euch sagen, wenn ihr sie kennen würdet, würdet ihr Nein sagen. So, also deswegen ganz, ganz lieben Dank schon mal an der Stelle, dass du uns da so tief auch reinblicken lässt. Ich finde das mega, mega stark, muss ich sagen. Ja.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Ja. So, jetzt bist du angekommen. Und jetzt ist dein Mann, der ist so ein bisschen robuster hier angekommen, sag ich mal. Du hattest schwanger, Hormone, Kind bekommen. Wobei das ja auch ein sehr, sehr glückliches Ereignis ist, quasi schon im neuen Zuhause, sag ich jetzt mal. Ne?
Ja.
Jetzt gehen wir da mal durch. Also du hast zwei Töchter.
Mhm.
Du hast Bankkauffrau gelernt, im Iran gearbeitet. Jetzt bist du aber heute im Online-Marketing. Erzähl uns doch mal so, erzähl uns mal, wie das so kam.
Also als ich nach Deutschland kam, natürlich musste ich ja erstmal die Sprache lernen. Wir durften aber erstmal die ersten 6 Jahre gar nicht in Deutschland bleiben. Wir haben immer wieder Abschiebetermine bekommen nach Spanien, weil ja durch ein drittes Land haben wir ja das Visum gehabt, nach Deutschland zu kommen. Und irgendwann haben die Leute in Deutschland uns so toll unterstützt. Also wir sind auch in Radio, auch in Zeitung und so haben wir, unser Fall wurde dann veröffentlicht und durch Presse und Leute, die wir dann halt unterstützt haben mit Petitionen und so, durften wir dann in Deutschland bleiben, erst nach 6,5 Jahren. Und dann ging es aber sehr schnell. Das heißt, ich hatte ja 2 Kinder damals klein, so ungefähr 5 Jahre alt und 3 Jahre alt ungefähr, also 5,5 und 2,5. Und dann habe ich natürlich die Sprache gelernt. Erstmal richtig. Leider habe ich davor keinen Artikel gelernt und mein Wortschatz war ohne Artikel. Und dann muss ich irgendwann nochmal die ganze Wortschatz mit Artikel lernen. Das war am schwierigsten Deutschland. Aber durch die sehr gute deutsche Freunde und weil ich so viel sprechen durfte, habe ich dann schnell natürlich die Sprache, also mich verständigen können. Ich kann nicht sagen, dass ich sehr gut Deutsch gelernt habe, aber ich kann mich
doch
verständigen.
Doch, kannst du schon sagen. Auch. Das darfst du doch.
Und,
das darfst du sagen.
Genau, und dann haben wir, habe ich dann natürlich, musste ich was machen. Ich habe in Iran habe ich Informatik studiert und war ich ja Bankkauffrau. Und weil ich dann genau wusste, Informatik liebe ich. Ich möchte dann hier in Deutschland auch in meinem Bereich arbeiten, entweder Bankkauffrau werden. Für Bankkauffrau war ich anscheinend zu alt, weil ich 3 Monate Praktikum gemacht habe bei Marktplatz Südniedersachsen damals. Und da haben sie gesagt, ja, mit meiner Mitte 30 bin ich zu alt für eine Ausbildung, weil die Bankkauffrau-Ausbildung in Iran wurde nicht in Deutschland anerkannt, weil die Banksysteme anders sind. Dann wusste ich, okay, dann muss ich im Bereich IT was machen. Da habe ich 2 Fortbildungen in Deutschland gemacht als Multimedia-Assistentin und Web-Developer. Und mein erster Job habe ich in Göttingen damals als Webentwickler gehabt. Und ja, habe ich natürlich liebte ich meinen Job und habe ich dann richtig mit Leidenschaft gearbeitet, bis wir uns entschieden haben, habe ich ja, glaube ich, am Rand am Anfang gesagt, der Onkel meines Mannes wohnt ja in Köln.
In Köln.
Wir wollten immer nach Köln ziehen, aber damals wurden wir ohne unsere Freiwillige, also unsere Zustimmung, wurden wir ja nach Niedersachsen versetzt und durften wir in Göttingen bleiben. Erst später durften wir selber entscheiden, dann halt wohin wir ziehen wollen. Und wir haben dann in Bergisch Gladbach haben wir dann halt uns entschieden, hier hinzuziehen. Und da habe ich einen Job gesucht in Köln als Suchmaschinenoptimiererin. Ich wusste aber nicht, was das ist. Die Jobbeschreibung hat dann gepasst. HTML muss man wissen, CSS muss man können und muss man dann halt den Umgang mit Kunden kennen und gut und offen sein. Hat zu mir gepasst, da habe ich mich beworben und habe ich den Job bekommen. In Köln habe ich dann fast 8 Jahre in einer Agentur in Köln gearbeitet, bis ich dann abgeworben wurde zu aktuellen Job, die ich jetzt mache. Ist aber immer noch im Bereich, also Suchmaschinenoptimierung bin ich ja treu geblieben. Also Online-Marketing, SEO.
Ja. Darfst gerne mal sagen, wo du gerade arbeitest?
Ich arbeite bei TVT Group in Düsseldorf. Wir sind mit 4 Standorten in Deutschland, in Düsseldorf, in Bergisch Gladbach, in Köln und in Heidelberg. In Heidelberg spezialisiert sich auf medizinischen Bereich, auf Health. Und da sind dann zertifizierte Kollegen, die nur im medizinischen Bereich die ganze Suchmaschinenoptimierung und Content-Erstellung, alles Mögliche machen. Und sehr glücklich bin ich hier.
Deswegen wollte ich gerne auch, dass deine Arbeitgeber mal die Props bekommen, denn wir nehmen, jetzt ist es 17 Uhr mittlerweile, aber wir haben 16 Uhr darum angefangen und da hast du extra früher Schluss gemacht, um hier eine Aufnahme zu machen und das haben die auch ermöglicht und deswegen darf man die auch gerne mal nennen an der Stelle.
Ja, sehr gerne.
Ja, vielen Dank dafür. Genau, jetzt bist du im SEO gelandet und ich habe dich ja quasi genau da kennengelernt in Berlin. Und du bist ja viel mehr SEO, als ich es je war. Ja, also wir machen es in der Agentur und ich kenne es halt auch, aber mache es nicht operativ so. Ich habe ja gemerkt, wie du leidenschaftlich da auch diskutiert hast und so weiter. Jetzt sagen ja viele, SEO ist tot. Was sagst du denn?
Ich kann das nicht unterstreichen. Also SEO ist nie tot. In Zeiten von Geo und KI und Crawler ist SEO immer noch ein sehr, sehr wichtiger Baustein, weil ohne SEO ist die ganze Geo und KI macht gar keinen Sinn. Wenn das Fundament nicht da ist, dann darf man keinen Wolkenkratzer bauen. Von daher, das Fundament und diese technische SEO ist immer noch A und O. Und was man als vorgeleistet hat, die zahlt sich jetzt gerade auch aus im Bereich SEO. Wir machen wir kommen ja, glaube ich, zu Geo-Audit und das ist dann halt ganz wichtig gerade, dass wir Erkenntnisse erzielen, was da die ganze SEO-Arbeit davor sehr gut halt, ne, also dazu gedient hat, dass die Seiten sehr gute Werte haben, auch im Bereich SEO.
Ja, das Bild mit dem Haus und dem Fundament finde ich sehr schön. Da denke ich direkt an Nils Danke, einen Kollegen, einen lieben Kollegen. Ich weiß nicht, ob er zuhören kann, aber wenn er zuhören kann und auch wenn er nicht zuhören kann, schicke ich trotzdem ein paar liebe Grüße an ihn. Weil er hat das Bild vor Jahren mal geprägt und hat gesagt, okay, Online- oder Marketing generell ist wie ein Haus bauen und du brauchst ein Fundament.
Das genau. Ja,
du brauchst ein gutes Fundament und dann kannst du auch Ads dranhängen als Werbeschild.
Ja.
Und dann kannst du auch Mauern draufsetzen und andere Dinge, aber du brauchst ein gutes Fundament. Das finde ich absolut richtig. Und für euch da draußen, die vielleicht nicht im Online-Marketing sind, ich weiß, wir haben ein paar Zuhörer auch immer, die nicht aus meiner Bubble kommen, immer mehr zum Glück. Dann geht es im Prinzip ja auch darum, dass jetzt KI in diesen Suchprozess mit integriert wird, dass Menschen heute nicht mehr einfach nach einem Keyword bei Google eingeben, Turnschuh kaufen, sondern dass die einfach zu Google gehen, in den AI-Modus oder zu ChatGPT oder ihre Perplexity fragen und sagen, was ist denn der beste Turnschuh für Frauen, mittleren Alters zu einem roten Outfit. Also die Suchtherme werden länger und die KI gibt viel mehr Antwort und es entstehen andere Wege. Also das Ganze ist im, sagen wir mal so runtergebrochen, ist im Umbruch und ja, und die Pune ist eben da mittendrin und ist als SEO-Expertin natürlich auch total aktuell dabei. Deswegen würde ich auch nochmal fragen, was verändert denn die KI jetzt für dich in deinem Berufsalltag?
Also die ergänzt natürlich meinen Berufsalltag, ändert sich natürlich an unsere Strategien ein bisschen, dass wir auch ein bisschen breiter denken und uns dann im User-Denkweise und User-Verhalten, wie sie denn suchen werden, dass uns dann vorbereiten, also Lösungsansätze. Also wir haben ja, wie du sagst, ne, da man, wenn man schreibt, dann ist man faul, dann schreibt man nur Wörter hintereinander und Laufschuhe kaufen. Aber im Bereich KI ist das die ganze Verhalten ist das komplett anders. Man schreibt nicht mehr jetzt Laufschuhe wasserfest, sondern man schreibt einfach, ich suche eine Laufschuhe, die man dir dem Wetter zum Beispiel tragen kann, unter 150 Euro ist. Was ist dann die beste Testsieger-Laufschuhe? Also man schreibt einfach anders mit einem Problem, die man eventuell auf KI zukommt. Und so werden wir uns auch dann halt im Bereich Recherche ergänzen, ein bisschen breiter denken. Und das werden wir auch natürlich, wie gesagt, technische SEO ändert sich ja gar nicht. Ne? Das zahlt sich auch für SEO aus. Aber die Denkweise, wie man die Inhalte bereitstellt, dass die KI-Suchmaschinen das auch zitieren für mögliche Suchanfragen.
Das ist sozusagen das neue Gold. Früher haben wir immer um die Rankings gekämpft, die ersten Top-Antworten von Google.
Genau.
Und heute geht es mehr darum, zitiert zu werden, Citations oder erwähnt zu werden, Verlinkungen, Mentions und so weiter.
Ganz genau.
Das ist das neue Gold im Online-Marketing.
Ganz genau.
Das ist aber eine gute Brücke, meine Liebe, so ein roter Teppich sozusagen, zur nächsten Schnellfragerunde. Denn die erste Frage in der nächsten zweiten Schnellfragerunde lautet, was nutzt du lieber, ChatGPT oder Google?
Gemini. Nein, ich suche
ja,
Google.
Okay. Treffer finde ich. Ich hätte sagen sollen KI oder Google, sorry. Ja.
Nein, alles gut. Nein, also ich suche tatsächlich immer noch Google, je nachdem, was ich wissen möchte. Aber ich verwende im Bereich KI eher Gemini.
Mhm. Okay. Gibt es ein Buch oder einen Film, von dem du sagen würdest, das hat mich sehr geprägt, das hat mein Leben beeinflusst, das finde ich toll?
Also ich habe das Buch nicht gelesen leider, aber ein ganzes halbes Jahr. Das ist ein Film, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist ein erfolgreicher Mann, der halt sehr aktiv war in seinem Leben als Manager, hat dann einen Unfall gehabt und
Querschnitt gelähmt.
Genau.
Ja.
Und ja, das war dann halt nicht mehr sein Leben und das hat er dann halt…
Sehr, sehr emotionaler Film. Sehr, sehr emotionalen Ende.
Ganz genau.
Wer den Film sieht, wird das Ende nie vergessen, finde ich.
Ganz genau.
Und auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Finde ich genau. Richtig schön. Ja,
Aber das ist dann halt genau, sprich auch mein Motto, dass man im Leben alles machen darf, wie man selber denkt, dass das richtig ist. Und weil man nie weiß, was kommt.
Und irgendwie ist ja auch so, wenn ich jetzt dein Leben betrachte, also du könntest auch die Akteurin in dem Film sein, dass du sozusagen, wenn jetzt dein Leben anders gelaufen wäre und du wärst so irgendwie dahin gekommen und hättest den betreut, ich glaube, du hättest den Mann genauso behandelt wie die Akteurin dort. Also
ja.
Weil sie tanzt mit ihm in seinem Rollstuhl, als ob niemand zuguckt.
Ganz genau.
Und er liebt es, ja. Und er muss trotzdem am Ende Abschied nehmen, ohne jetzt so viel zu spoilern. Und ganz toller Film, aus dem man viel fürs Leben lernen kann.
Ja,
und wenn es nur ist, dass man ab und zu mal geringelte Socken tragen darf.
Ja.
Also, toller Film. Du hast schon vorhin gesagt, du arbeitest meistens im Homeoffice.
Ganz genau.
Was magst du persönlich lieber, Homeoffice oder Büro?
Beides. In Homeoffice kann man dann… Ja, jetzt haben wir, glaube ich, uns daran gewöhnt, in Homeoffice zu arbeiten. Kann man dann halt ohne großartig gestört zu werden. Ja, gestört ist ja dann halt kein richtiges Wort, aber in Ablenkung kann man ja dann halt konzentriert arbeiten. Aber ich mag auch im Büro zu sein mit Kollegen. Und mein Chef sagt immer zu mir, wenn du ins Büro kommst, dann musst du einen halben Tag Urlaub einreichen, weil du ja gar nicht arbeitest, weil du nur Rambazamba machst. Aber so bin ich einfach. Wenn ich dann die Kollegin sehe, dann möchte ich auch.
Dann wird kommuniziert.
Genau.
Ja, cool. Ich weiche ein bisschen von dem Skript ab, das du hast. Ich möchte ein paar Fragen oder die Frage, die nächste, ein bisschen verändern. Und zwar würde ich dich gerne fragen, was hast du dir selbst als letztes gekauft?
Also ich habe tatsächlich einen Gummistiefel gekauft, weil ich vor zwei Jahren weil ich vor zwei Wochen am Strand war in Belgien und das Wetter sollte ganz schlecht sein. Und ich habe mir ein modernes Gummistiefel gekauft, die aber ich nicht getragen habe, weil das Wetter am Strand sehr gut war.
Ja, umso besser.
Ja, genau.
Die werden ja noch sympathischer, die Gummistiefel. Ne?
Ganz genau.
Im Regen schützen sie deine Füße und wenn sie nicht benutzt werden, umso besser.
Genau.
Ja. Toll. WhatsApp war deine bevorzugte App. Tippen oder Sprachnachricht?
Sprachnachricht definitiv. Mein Mann hasst Sprachnachricht, aber ich werde immer Sprachnachrichten schicken.
Es gibt so eine lustige Topologie von Sprachnachrichten. Hast du die mal gesehen im Netz?
Nein.
Da ist ein Typ, das ist echt ein Wissenschaftler und der hat analysiert, wie Sprachnachrichten aufgebaut sind. Ich gucke mal, ob ich das finde, dann würde ich das mal mit dem Post spreaden oder mal schicken. Total lustig, weil alle Sprachnachrichten fast immer gleich beginnen. Also erstmal stellt sich die Person vor, obwohl ja die Person, die das liest oder sieht, hört, die weiß ja, wer das ist. Also so nach dem Motto, hallo, ich bin der Wolfgang. Also ich schicke dir eine Sprachnachricht. Hallo, ich bin der Wolfgang. Das weißt du ja schon, wenn du sie aufmachst. Ja? Meistens kommt dann die Ortsbeschreibung. Also ich bin jetzt gerade am Bahnhof und ich wollte dir noch kurz antworten und dann kommt die Antwort auf das, was die Person vorher schon geschrieben hatte. Ja?
Okay.
Also ich wollte dir noch mal antworten auf die Frage, ob wir am Samstag so und dann, also der nimmt das komplett auseinander und sagt dann meistens bei einer Sprachnachricht irgendwie so gefühlt 90% sind eigentlich Nonsens. Ja. 10% sind Inhalt. Aber gut, egal, ich weiche ab, aber ich fand das so lustig. Okay, wenn ich dich jetzt spontan auf eine Bühne stelle und wir lassen bitte mal das Berufliche weg.
Oh.
Ja, also nicht SEO. Ich stelle dich irgendwo auf eine große Bühne, 800 Leute sitzen im Raum und du kriegst gesagt, Pune, die nächste halbe Stunde gehört dir. Über was könntest du spontan eine halbe Stunde reden?
Ich kann über vieles reden, aber, aber ich liebe Kochen zum Beispiel. Ich kann eine Kochshow draus machen.
Ja, cool.
Ja, oder eine Verkaufaktion. Also ich liebe auch irgendwas zu verkaufen oder beziehungsweise die Leute zu überzeugen, was zu kaufen, weil sie ja das brauchen. Und genauso bin ich auch im Job. Ich überzeuge immer meinen Kunden, dass sie, warum sie dann halt SEO brauchen oder
Geo. Ich glaube, die kaufen dir das auch ab. Und weißt du, was meine Idee wäre jetzt? Also ist ja nicht meine Frage, aber ich habe bei dir jetzt spontan eine Idee. Du solltest ein Gericht in der halben Stunde auf Persisch singen und dann übersetzen. Also ist sehr schön singen, dann übersetzen und dann den Leuten erklären, wie man es kocht und was es ist. Ne?
Ja.
Das wäre doch mal cool, ja? Ja. Das wäre mal toll.
Die nächste Podcast.
Okay. Letzte Frage aus der Schnellfragerunde. Mhm. Gibt es irgendwas im Alltag, eine Kleinigkeit, die dich richtig glücklich macht?
Also ich bin ein sehr dankbarer Mensch und ich bin einfach glücklich, wenn man dann halt gesund ist, als Familie da ist, voreinander da ist. Ich bin dankbar, dass wir auch mit Familienanteilen, also mein Vater lebt ja nicht mehr, aber auch meine Mutter da ist und meine Kinder glücklich sind. Das ist dann halt, was mich dann täglich glücklich macht, dass wir gesund sind und das tun, was wir auch tun.
Was macht Pune? Warte, ich muss ganz kurz auf mein Skript schauen, damit ich mich jetzt nicht blamiere. Was macht Pune Purva Bedin?
Genau.
In 3 Jahren?
Ins Rente gehen, nein.
Mit 55, ich muss dich enttäuschen, meine Liebe.
Genau.
Das funktioniert in Deutschland leider nicht.
Leider nicht, nein.
Sonst wäre ich schon lange in Rente.
Ich würde gerne vielleicht ein bisschen flexibler am Ort sein, wo ich dann halt arbeite und mehr reisen. Und das haben wir ja, diese Vacation haben wir auch die Möglichkeit gehabt. Leider konnte ich nicht nutzen. Aber das ist dann mein Ziel, dass man ein bisschen freier im Alltag ist und nicht ortsgebunden zu Hause in Bergisch Gladbach sitzt oder im Büro ist. Das heißt, am schöneren Ort sein und um da zu arbeiten und danach das Leben genießen.
Und um niemand aus Bergisch Gladbach zu nahe treten zu wollen, das ist natürlich ein schöner Ort, aber es gibt dann noch schönere Plätze auf der Welt. Ne? Hast du eine Bucketlist von Ländern? Habt ihr als Familie eine Bucketlist, du und dein Mann, wo ihr noch hin wollt?
Ja, sehr viele. Also ich war nicht so viel in viele Länder unterwegs. Also wo ich noch nie war, zum Beispiel ist Italien, war ich noch nie. Also da wollen wir auf jeden Fall hin. Aber Spanien gibt es auch sehr viele Orte, die ich noch nicht gesehen habe. Griechenland war ich auch nur einmal, werde ich dann nochmal, aber andere Insel erkundigen. Ich bin nicht so jemand mit Zelten und so. Ich brauche ein bisschen meinen Luxus. Von daher, ich möchte und darum ist das nicht jetzt dann Wandern oder sonst was, solche so Camping-Aktionen.
Schon schön Hotel und schön abends
ein
essen.
Ein bisschen Luxus, genau. Ein
bisschen am Strand und Kultur. Ja.
Ganz genau.
Kann ich dir Rodos sehr empfehlen.
Ja, sehr
gut. Kommen wir zu deinen Abschlussfragen, meine lieben Pune. Und ich habe eine, die steht auch nicht hier drin, die habe ich mir so überlegt, als wir uns eben unterhalten haben, habe ich mir die aufgeschrieben. Du hast jetzt ein sehr positives Fazit von Deutschland gezogen, mit den Schwierigkeiten ganz am Anfang und so weiter. Das ist ja auch sozusagen leider normal, wenn sowas passiert. Trotzdem hätte ich mal die Frage an dich aus deiner Perspektive als Migrantin, als Mensch, der in dieses Land gekommen ist und wie du sagst, doch auch unterstützt und aufgenommen und mit offenen Armen empfangen wurde und auch, ich habe das ja auch in Berlin erlebt, voll integriert ist, also das würde ich schon sagen. Hast du einen Wunsch an die Menschen hier in dem Land und eigentlich ja so an alle Menschen in allen Ländern, wenn andere Menschen zu ihnen kommen? Also aber jetzt aus deiner Perspektive, hast du einen Wunsch an die Deutschen, wo du sagst, da müsst ihr noch anders werden oder das wäre schöner?
Also ich habe nur gute Leute in meinem Leben begegnet. Gute deutsche Leute, nette, aufmerksame, hilfsbereite. Ich habe sehr, sehr viele deutsche Freunde, kann ich auch jetzt sagen, viel mehr als iranische Freunde hier. Und darum, also ich habe keinen großen Wunsch. Mich stört jetzt ein einzige halt Verhalten von Deutschen, also kann sein, von anderen Ländern auch genauso ist, aber bei Iraner ist nicht so, wenn zwei deutsche Leute sich unterhalten und ein Dritte vorbeigeht und einmal Hallo sagt oder irgendwie, dann gibt es niemals eine Antwort von diesen zwei, also diese Aufmerksamkeit, die beim Reden, die werden sie nicht an Dritte schenken. Und das ist, also ich, bin ich immer so, manchmal eine kurze Beleidigung kommt bei mir. Und dann sage ich, nee, wir sind ja in Deutschland, alles gut.
Die meinen nicht dich.
Ja, das die meinen, halt so. Genau. Das ist mein Wunsch, dass man dann, also das ist aber, wie gesagt, also ich habe keinen wirklich Verbesserungswunsch.
Weißt du, was ich sehr schön an dem Wunsch finde? Und ich würde die bestätigen, also ich würde die Beobachtung bestätigen, kann mir das so vorstellen, wie das so ist. Ich würde, was ich schön finde an dem Wunsch ist, dass es so kein wahnsinnig großer Wunsch ist.
Nee.
Und jeder von uns, der jetzt zuhört, ihr Lieben da draußen, die noch dabei sind, erstmal vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Aber das kann ja jeder machen. Also das kann man schnell umsetzen. Ja. Wenn beim nächsten Mal in einem Gespräch jemand vorbeikommt, dann kann man einfach mal kurz demjenigen, der vorbeikommt, Hallo sagen und dann kann man sich ja wieder weiter unterhalten. Genau. Also finde ich eine schöne, finde ich einen sehr schönen Wunsch und wir versprechen uns, dass wir in die Umsetzung kommen.
Dankeschön.
Gut, dann deine persönlichen Abschlussfragen. Was bedeutet Heimat heute für dich?
Also Heimat ist natürlich, besonders jetzt auch, wo meinen Heimatsleuten nicht gut geht, sehr, sehr wichtig. Ich bin auch sehr aktiv in Deutschland, in den letzten 5 Monate gewesen, damit ich dann halt die Stimme meines Landes in Deutschland, also beziehungsweise in Europa sein kann. Und ja, ich würde sehr gerne, ich war noch nie in Iran, seitdem ich in Deutschland bin, seit 25 Jahren nicht. Ich wünsche mir aber, dass das Land im Iran so frei wird, bald, dass ich dann irgendwann mit meinen Kindern dahin reise und das schöne Land meinen Kindern zeige und alle meine Kindheit und alles, was ich dort gegessen habe und alles, was ich erlebt habe, auch meinen Kindern vorstellt. Weil meine Kinder sind sehr Reise. Deutsch. Ja, die sind, die lieben Reisen und Kulturen und alles mögliche Essen. Und da, ich bin mir ganz sicher, dass mein Land auch ein Top-Favoriten kommt bei meinen Kindern, wenn sie dann dahin reisen.
Also ich bin auch, ich habe auch ein paar Länder noch auf der Bucketlist. Ich habe schon viele Länder gesehen. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Aber tatsächlich würde ich wahnsinnig gern auch mal nach Persien reisen. Und ich hoffe, dass irgendwann in meinem Leben noch die Situation so ist, dass man gefahrlos dahin fahren kann. Weil ich finde, es ist ein faszinierendes Land, ein großes Land, viele Menschen, kluge Menschen, viel Kultur kommt daher. Also würde ich auch wahnsinnig gern vielleicht... Kannst du mich mal einladen, wenn ihr dann vor Ort seid und wir können alle reisen, dann treffen wir uns in Teheran oder in deiner Stadt und dann zeigst du mir mal die iranische Kultur. Das würde ich, liebend gerne machen.
Sehr gerne.
Ich habe noch ein, zwei Fragen, die würde ich gerne auslassen, weil ich die eigentlich schon beantwortet habe oder wir die beantwortet haben. Ich würde sagen, ich frage normalerweise die Menschen gerne, auf was sie besonders stolz sind im Leben, aber das, was du als Lebensleistung jetzt hier dokumentiert hast, mit deinen Kindern, mit deiner Familie hier, mit der Integration. Ich glaube, da kannst du super stolz drauf sein und deswegen lasse ich die Frage weg. Gibt es noch irgendwas, was wir noch besprechen sollten? Und eine Sache wollte ich noch sagen, weil du es auch gerade eben erwähnt hast. Ich habe bewusst nicht so reflektiert auf die Situation jetzt im Iran, weil A, möchte ich es auch ein bisschen zum Schutz für dich, weil da gibt man dann vielleicht Positionen ab oder Stellungen.
Ja.
Auch ich weiß nicht, wer das alles und wo hört.
Ja.
Jeder Mensch kann sich da ein eigenes Bild machen und ich glaube, dass es den Menschen im Iran in Summe, dem Volk, den Iranern, denn das ist nicht das Regime, genau wie Amerika nicht Trump ist und wir zwar nicht Merkel sind. Ja,
ganz genau.
Oder Merz sind. Ich glaube, dass es den Menschen gerade sehr, sehr schlecht geht und wenn ein Regime 20.000, 30.000 eigene Bürger umbringt an einem Tag. Ja, habe ich gerade Gänsehaut und deswegen, ich habe das extra ausgeklammert. Also es ist nicht böse gemeint, aber es ist kein politischer Podcast und ich wollte mehr den Blick auf dich richten und das ist uns ja auch, glaube ich, ganz gut gelungen.
Vielen Dank.
Aber gibt es trotzdem noch was, abseits von dem Thema Iran und Regime und Krieg dort, der furchtbar ist, genau wie der Krieg in der Ukraine und im Gaza, um das klar zu sagen? Gibt es irgendwas, was du gerne noch sagen möchtest, was wir nicht besprochen haben, aus deinem Leben zum Beispiel?
Dass ich, wie du sagst, ich bin total stolz auf meine Kinder und dass sie dann halt deren Weg gehen und das Leben in Deutschland und weltweit leben. Ich bin sehr stolze Mama. Und ja, ich bin auch, wie gesagt, dankbar, dass ich dann halt so aufgewachsen bin und das erreicht habe, was ich jetzt bin. Ich genieße jeden Tag, den ich dann kann. Und Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich dann.
Gut.
Und natürlich werde ich dann halt ja jetzt meinen Arbeitgeber auch Danke sagen, dass das dann alles so für mich ermöglicht, auch diese Freiheit, dass man dann. Ich habe sogar heute später angefangen zu arbeiten. Also ich habe heute ganz wenig gearbeitet. Von daher.
Du hast später angefangen und früher aufgehört.
Früher aufgehört,
das
genau.
Ist eine gute Methode.
Ja, genau. Heute habe ich. Aber es ist, ich bin total glücklich da und ja, ich.
Schön. Nächste, vorletzte Frage. Oder das ist keine Frage, sondern eine Aufforderung. Okay. Stell dir vor, in Bergisch Gladbach an der nächsten riesengroßen Kreuzung, die es bei euch gibt. Darfst du 4 Wochen lang ein Schild aufstellen mit Leuchtschrift, riesengroß, sodass jeder, der da fährt, das sehen muss. Was steht auf dem Schild?
Einfach das Leben genießen, jeden Moment. Mhm. Und das tun, was dir gefällt.
Tanze. Als ob niemand zuschaut.
Aber wenn ich dann halt diese Schild, was da drauf steht, an die Migranten und so vielleicht da eine Botschaft weitergeben möchte, einfach die Sprache lernen, haben keine Angst von Berührungen, von Leute, von großen Schritten, egal wie oft man auf die Nase fällt oder halt nicht das erreicht, was man erreichen kann, nochmal aufstehen und nochmal weitermachen. Das werde ich, also das, die Sprache lernen.
Zielstrebigkeit hast du das genannt vorhin.
Sehr zielstrebig.
Gut.
Und natürlich Mut. Mut braucht man in Deutschland. Definitiv.
Aber ich glaube, Menschen, die migrieren, die müssen eben mutig und zielstrebig. Zielstrebig vielleicht nicht, aber mutig sein, auf jeden Fall.
Aber die Sprache lernen, das ist ganz wichtig. Ja,
das stimmt. Okay, letzte Frage. Gibt es einen Menschen, den ich in diesen Podcast einladen sollte, weil du sagst, das ist ein faszinierender Mensch?
Oh, ich weiß nicht, ob ich deinen Namen nennen darf.
Musst du auch nicht. Du bist nicht gezwungen, Namen zu nennen. Wenn du sagst, ich denk da mal drüber nach und schick du mir im Nachgang oder hast du einfach keine, ist das auch total okay.
Ja,
ne?
Ja, bestimmt gibt es auch Menschen, aber ich weiß nicht, ob die dann eine extrovertierte Person sind. Hier,
ja, aber guck mal, was du für Angst hattest vom ersten Podcast.
Ja.
Ne? Also Angst nicht, aber das war so. Du warst so skeptisch, aber du warst zielstrebig und spontan und dann hast du das gemacht und nachher hast du gesagt, das war gar nicht schlimm.
Ja. Also vielleicht meine Tochter, die hat einen krassen Lebenslauf.
Ja, warum nicht?
Richtig
cool.
Krass. Und die ist ja hier zur Welt gekommen und groß geworden. Das heißt, sie hat die beide Welten, Kulturen hat, sie kennt sie. Aber was sie alles, glaube ich, im Leben getan hat, ist das wahnsinnig. Also ansatzweise.
Und du hast mir ja auch erzählt, dass deine Töchter sehr viel rumreisen.
Ja,
wo die
sehr
sind,
viel.
Südamerika und. Also wäre auch eine spannende Vita. Finde ich auch toll.
Ja.
Und da meine.
Sie bringt mich
mein
bestimmt
Podcast
um, aber macht ja nichts.
Macht ja nichts, schauen wir mal. Ja. Ich werde einfach dich nochmal im Nachgang anschreiben und dann werden wir darüber reden, ob ich sie in die Liste nehme oder
alles
nicht.
Alles klar, super, vielen Dank.
Meine liebe Pune, ich danke dir. Wir haben wie immer fast auf die Sekunde nur 90 Minuten und das vergeht wie im Flug. Ich könnte hier stundenlang zuhören, wie auch übrigens in live in Berlin. Also habe ich auch sehr genossen, unser Gespräch.
Danke.
Deswegen ganz, ganz lieben Dank, dass du bei mir Gast warst hier am digitalen Lagerfeuer. Ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen was mitgenommen. Ich kann euch nur empfehlen, verlinkt euch mit Pune bei LinkedIn. Ich weiß nicht, wo sie sonst noch ist, aber bei LinkedIn ist sie ganz sicher. Ihr werdet dann auch in den Promo-Posts natürlich den Link bekommen zu ihr. Und wenn ihr das dann hört, diese Folge, dann habt ihr das ja gelesen. Dann vernetzt euch mit ihr. Ist eine faszinierende Mensch, tolle Persönlichkeit und ist auf jeden Fall wert, ihr zu folgen.
Vielen Dank.
In diesem Sinne sage ich dir ganz lieben Dank. Euch da draußen alles Gute und Pune, bis hoffentlich mal ganz bald. Ne?
Ja, bis hoffentlich. Das war mir eine Ehre. Vielen Dank, Wolfgang.
Dankeschön. Tschüss.
Danke. Tschüss.